meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute geht es um das Thema Alter und Altwerden. Das ist, Sie wissen es, ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ein Thema, über das allerdings meistens sehr einseitig berichtet oder gesprochen wird. Auf der einen Seite Horror- und Schreckensmeldungen zu drohenden Alterserkrankungen wie Alzheimer, heute zum Beispiel die Schlagzeile in der Bild-Zeitung, zu drohenden Überalterung der Gesellschaft, zu drohenden Unfinanzierbarkeit der Alten, kurz das Alter und die Alten eine einzige Katastrophe. Auf der anderen Seite Verniedlichung und Schönfärberei nach dem Motto Forever Young, das ständige Geschwätz um innere Schönheit und erotische Faltenwürfe. Im letzten Vortrag von Rebecca Reinhardt, da haben wir die philosophische Weisheit gelernt, dass es nicht die Dinge sind, die uns Menschen beunruhigen und ängstigen, sondern dass es die Meinung ist, die wir über die Dinge, also über das Alter haben, die uns beunruhigt und ängstigt. Die Meinung ist also entscheidend, die Einstellung, unsere Bewertung des Alters. Deshalb braucht es einen, habe ich mir gedacht, der den Nebel spalten kann, der das Thema verdüstert und den Blick trübt, einen, der die zahlreichen Vorurteile, Gemeinplätze und Lügen entlarvt, die sich um das Altwerden ranken und die Angst erzeugen, einen, der einen realistischen und auch einen humorvollen Blick hat für das Altwerden als sowohl persönliche und gesellschaftliche Herausforderung. Es braucht einen, der sich mit nüchternem Optimismus und trockenem Humor an das Thema macht. Einer, der uns ermutigt und inspiriert, erstens das Altern wahrzunehmen, es zu spüren und zu zeigen und zweitens diesen neuen Lebensabschnitt zuversichtlich, heiter und gelassen zu bejahen. Und dieser eine, das ist für mich Universitätsprofessor Dr. Peter Gross. Er hat zum Thema Alter nicht nur das nötige theoretische Wissen als Wissenschaftler, vor allem als Soziologe, sondern als 70-Jähriger hat er auch die notwendige eigene praktische Erfahrung zum Thema. Beides, das Wissen und die eigene Lebenserfahrung, kombiniert Peter Gross in faszinierender Weise in diesem Buch Glücksfall Alter, das er zusammen mit Karin Faghetti geschrieben hat, mit dem Untertitel Alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben. Lieber Herr Professor Gross, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und ich bitte Sie um Ihren Vortrag.
Ja, lieber Herr Köb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die freundlich gelassene Einführung. Ich glaube, Sie zählen ja auch zu den über 50-Jährigen, sehe ich das richtig? Gut. Ja, der Herr Bröll, der draußen die Bücher verwaltet, meine Damen und Herren, der hat mir gesagt, die Bücher werden mit Sicherheit gut gekauft, wenn der Funke bei Ihnen aufs Publikum überspringt. Jetzt haben wir vorher schnell über Hörgeräte gesprochen und da fällt mir jetzt doch eine köstliche Begebenheit ein. Ich frage ja meine geschätzte, liebe Ehefrau häufig abends beim Fernsehen, hä, was hat er gesagt? Da bin ich mal zum Akustiker gegangen. Da saß ich im Wartezimmer mit einer älteren Dame, auf die ich anständig und freundlich etwa 5 bis 7 Minuten eingeredet habe. Und dann hat sie zu mir gesagt, hören Sie mal, das war ja schon gut, oder? Hören Sie mal, wenn ich wegen einem Hörgerät Ich höre alles, aber verstehe nichts. So ist es doch auch häufig bei Büchern und bei Vorträgen. Darum gestatte ich mir wirklich auch meinen Vortrag mit persönlichen Erlebnissen zu illustrieren. Ich und viele von Ihnen, wenn ich Sie anschaue, erhalten ja über das Thema, über das ich heute rede, andauernd unentgeltlichen Anschauungsunterricht, was Ihre eigene Person betrifft. Dass ich hier in diesem Festsaal reden darf, freut mich besonders, weil es doch ein bisschen auch zu der Art und Weise, wie ich mich mit dem Altern beschäftige, passt. Mir ist zwar, wo ich durchs Rheintal hierher gefahren bin, ist mir das schöne Schweizerlied eingefallen. Vielleicht gibt's es, ist es auch hier bekannt. Es schneilet, es beilet. Es geht ein kühler Wind. Buben legen die Händchen an und Mädli laufen geschwind. Das könnte man abwandeln. Es schneilet, es beilet, es geht ein kühler Wind. Die Alten legen die Händchen an und die Jungen laufen geschwind. Und in diesem Sinne möchte ich in diesem Festsaal, wo es ja Festliches verhandelt wird und gemacht wird, doch das Altern und das Alter, in der wir, die europäischen Gesellschaften, gewissermaßen auf der höchsten Stufe der demografischen Evolution angekommen sind, mich entsprechend äußern. Ich kann nicht umhin zu sagen, dass die ersten Punkte, die ich behandle, nicht unbedingt mit der persönlichen Befindlichkeit von Ihnen oder von mir zu tun haben. Natürlich hadere ich manchmal mit gewissen Dingen, dass ich nicht mehr Ski fahre, dass ich statt mit dem normalen Fahrrad mit einem Elektrobike unterwegs bin. Ich hadere manchmal, dass ich nicht mehr so gut Treppen steigen kann und nicht mehr so schnell bin. Ich war letzthin im Spital mit Verdacht auf Norovir, eingepackt in ein Zelt gewissermaßen, wo auch das Personal in zeltmäßiger Ausrüstung mich besucht hat. Und ich habe mir die Leute, die mich kennen, gerne vorgestellt, wie sie dann draußen im Gang gesagt haben, da liegt er jetzt, der Glücksfallalter. Also es hat nichts zu tun mit der persönlichen Befindlichkeit. Wenn ich an meine Pubertät, an die schweren Jahre des Karrieremachens, an die fünfmaligen Umzüge mit meiner Familie, mit den Kindern zurückdenke, dann war das alles auch nicht gerade einfach. Und einfach so zu sagen, die Jugend war schön und das Alter ist ein Problem, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wenn Sie die schönen Bilder, die Sie von der Jugendzeit, von der Heirat, von den Geburtstagen, von Ihren Kindern, Ihren Freunden anschauen im Fotoalbum, wenn Sie daran denken, was da alles für schwierige Geschichten auch dahinter verborgen sind. Ich gebe auch zu, manchmal wäre ich gerne etwas jünger, als ich bin, trotzdem ich das Alter schätze und liebe. Wenn meine Frau und ich in Italien sind, dann sagen wir mit Stolz in den Museen, weil das ja gratis ist für die Pensionierten, siamo pensionati. Und wenn dann die Dame oder der Herr an der Kasse zu uns sagt, il passaporto per favore, dann sind wir doch ganz stolz und schauen uns an, dass die uns noch nicht 70 schätzen. Meine Frau wird auch 70. Gut, ich werde versuchen, in einem ersten Punkt drei prinzipielle Gründe zu nennen, wo niemand, nehme ich an, von Ihnen einwenden könnte, dass das nicht ein großer Glücksfall für unsere Gesellschaft ist, dass so viele Leute so gut alt werden können. Dann werde ich versuchen, ganz kurz etwas zur Rentenproblematik zu sagen. Das ist ja von Land zu Land etwas unterschiedlich, aber es gibt ein paar gemeinsame Punkte, was die deutschsprachigen Länder betrifft, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dann werde ich versuchen, diese positive Anschauung dessen, was heute Altern heißt, auch auf sehr heikle Probleme zu übertragen, nämlich auf die Frage des Krankseins, der Demenz, des Alzheimers und des Sterbens. Und schließlich und endlich werde ich wieder in einem etwas globaleren Ausblick enden und werde versuchen zu sagen, dass alle Kulturkreise auf dieser Welt, alle Länder, arabischer Frühling hin oder her, früher oder später exakt diese Stufe der demografischen Evolution erreichen wollen und werden, wie wir sie haben. Nämlich eine Stufe, wo wir nicht viele Kinder haben, aber hohe Lebenserwartung, statt einer demografischen Steinzeit, wo wir viele Kinder haben und eine tiefe Lebenserwartung. Gut, meine Damen und Herren, damit zum ersten Punkt. Sind drei Nies, die ich hier verkünde. Dreimal nie, nie, nie. Prinzipielle Gründe, warum wir auch in unserem Buch das als eine großartige Entwicklung anschauen. Der erste Punkt. Nie in allen bekannten bisherigen Gesellschaften gab es so viele Leute, die so gut alt werden konnten. Darauf sollten wir, weiß Gott, auch einmal stolz sein. Über diesen allgemein gehobenen Lebensstandard, über die imposanten Leistungen der Medizin, über die Möglichkeit, dass wir uns selber mit 70, 75 und 80 noch Sorgen über uns selber machen können. Wir haben, meine Damen und Herren, in den letzten 150 Jahren, seit 1850, 30 Jahre gewonnen an Lebenserwartung. Mehr gewonnen, als wir in den 10.000 Jahren vorher an Lebenserwartung gewonnen haben. Das ist ein großartiger Erfolg moderner, freiheitlicher, offener Gesellschaften. So viele Leute so gut alt. Natürlich haben wir Altersarmut in unterschiedlichem Umfang. Natürlich haben wir schwere Probleme bei bestimmten Gruppen, besonders bei jenen, die halt dann noch allein sehr lange leben. Wir haben Probleme natürlich in den Heimen, aber ich werde darauf noch im Einzelnen zu kommen. Ich bleibe dabei. So viele Leute, so gut Alters gab es nie, ist ein großer Erfolg. Und wenn Sie einen Araber fragen, einen Inder fragen, einen Brasilianer fragen, wollt ihr auch alt werden, eine höhere Lebenserwartung, dann sagen die alle, wir wollen so werden wie ihr. Hohe Lebenserwartung haben. Viele Leute gut alt werden können. Jetzt sagt der Kollege Imhof natürlich, das ist ein sonderbares Thema. Ich habe mir heute gerade wieder Gedanken gemacht darüber in Bezug auf ein Kapitel in meinem neuen Buch, dass wir zwar 30 Jahre an Lebenserwartung gewonnen hätten, aber die Ewigkeit verloren. Ich kann dazu nur ganz kurz sagen, man kann nur etwas verlieren, was man hat. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, wie viele von Ihnen noch, wie ich als katholisches Bubeli, in dieser Ewigkeitserzählung, nicht wahr, der christlichen Heilsgeschichte aufgewachsen sind. Wie viele von Ihnen noch erinnern, was in den Offenbarungen des Johannes über den Fahrplan nach dem Tode im Jenseits steht. Ob viele von Ihnen auch Angst gehabt haben, nicht wahr, vor dieser Ewigkeit, wo der Richter kommt und die zu seiner Rechten und zu seiner Linken richtet, wo es ewiges Unheil gibt und ewiges Heil. Wenn Sie das vergleichen mit der Situation unserer Kinder, die etwa in der Verfassung sind, dass sie sagen, es gibt viele Optionen, was passieren könnte, und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich nicht genau weiß, was nach meinem Tod passiert. Ich glaube, das ist auch ein Erfolg, nicht wahr, der gewonnenen Jahre. Gut, der zweite Punkt. Nie in den bisherigen Gesellschaften konnten so viele Leute, so viele Generationen friedlich zusammenleben wie heute. Ich nehme jetzt mal meine Enkelkinder. Das ist doch ein interessanter Fall. Ich bin in einer neunköpfigen Familie aufgewachsen. Wir hatten viele Geschwister. Meine Großeltern habe ich noch knapp mit 3, 4 Jahren kennengelernt. Nachher sind sie verstorben. Unsere Enkelkinder haben 5 Großeltern. Vor einem Jahr hatten sie noch 6 Großeltern. keine Geschwister, aber Großeltern. Also sie haben 4 Großeltern und eine Urgroßmutter. Vor einem Jahr hatten sie noch 2 Urgroßmütter. Schauen Sie, das gab es nie. Das ist fundamental neu, dass so viele Familien in unserer Gesellschaft nach oben, nicht wahr, Generationen haben, die über die Eltern zu den Großeltern und häufig auch zu den Urgroßeltern noch gehen. Was das für ein fundamentaler Unterschied ist, das sehen Sie am Samstag wieder auf der Straße im Feldkirch in der Bußgängerzone. Lauter Väter, Großväter, von mir aus Urgroßväter mit Kinderwagen und Kindern unterwegs. Ich sage mal ganz ehrlich, bei uns zu Hause war es so, dass mein Vater niemals mit einem Kleinkind auf dem Arm auf die Straße gegangen ist. Das war Weibersache, hat er gesagt. Weibersache, ne? Heute haben sie die Gugusli-Großväter, die genauso wie früher nur die Frauen, wenn sie ein Kind sehen, machen sie so und schauen in den Wagen hinein und sagen Gugusli, oder? Dann sagen wir Gugusli-Großväter. Das ist ganz neu. Es ist auch ganz neu, dass gewissermaßen die Telefone heiß laufen von oben nach unten, von der Urgroßmutter zur Großmutter, von der Großmutter zur Mutter und von der Mutter zu den Kindern, nicht wahr? Und zwar in einer unglaublichen Dichte, diese Telefonate, oder? Man darf nicht vergessen, dass natürlich dieses Miteinander, dass das auch eine ganz andere Form der vertikalen Kommunikation zwischen den Generationen erzeugt und damit unsere Gesellschaft, wenn wir jetzt diese Generationen sehen, ich sage dem im neuen Buch Hochkulturen. Es ist nicht ganz korrekt, weil es auch, was die Religionen betrifft, Hochkulturen gibt, die mit einem Jenseits in einer ganz anderen Welt operieren. Ich sage Hochkulturen, weil es über den unteren Generationen wie Schutzschirme die zusätzlichen Generationen hat, die über ihnen sind. Also unsere Gesellschaften wachsen, das sieht man jetzt an den Generationen, nicht mehr an Köpfen in die Breite, Niederstammkulturen könnte man sagen, sondern sie wachsen an Lebensjahren in die Höhe. Jetzt haben wir natürlich in der Architektur das schon lange hinter uns, verdichtete Architektur. Jetzt frage ich Sie einmal, achten Sie einmal darauf, ob Politiker, wenn sie von Wachstum reden, überhaupt je daran gedacht haben, dass bei uns stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich die österreichische Bevölkerung, die Schweizer Bevölkerung und die deutsche Bevölkerung wächst an Lebensjahren nach oben. Und was das bedeutet für eine Gesellschaft, wenn sie nicht mehr an Köpfen wächst, sondern an Lebensjahren. Ich betone noch einmal 30 zugewonnene Jahre in 150 Jahren. Es war eine schöne, köstliche Inseratenserie von Swiss Life, einem großen Schweizer Versicherer, geschaltet. Eine davon erinnere ich mich gut, da steht jemand da, ein älterer Herr, sinniert ganzseitiges Inserat und sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich die Pensionierung meines Sohnes erlebe. Das ist natürlich heute selbstverständlich so, dass viele, nicht wahr, die Pensionierung ihrer Kinder auch erleben. Und die Kinder, die Büblein und Mädchen, die heute geboren werden, die können ja schon damit rechnen, dass sie sicher über 90, wenn nicht gegen die 100 Jahre alt werden, wenn die Lebenserwartung weiter in diesem Umfang steigt. Gut, wir haben in Deutschland etwa 11.000 100 und über 100-Jährige. In der Schweiz etwa 1.100. Wenn ich in Europa alle 100 und Älteren zusammennehme, dann haben wir hier in Europa möglicherweise 200.000 100 und über 100-Jährige. Das ist schon interessant, sich einmal zu überlegen, ob das die Gesellschaft nicht auch beruhigt gewissermaßen. Nicht nur kostet, nicht nur Probleme aufwirft, sondern beruhigt, nicht wahr? Diese Hochaltrigkeit vieler Leute, gut, ich komme zum dritten Punkt. Nie in der bisherigen in den bisherigen Gesellschaften waren die Kinder im Prinzip Wunschkinder. Jetzt soll mir mal jemand sagen, in einer freiheitlich offenen Gesellschaft, auch wenn man Christ ist, sollte man es nicht begrüßen, dass man nicht nur das Jackett, den Pullover, den Ehepartner, das Menü, sondern auch wählen darf, ob man Kinder haben will oder nicht. Und wie viele Kinder man haben will. Es gibt noch viele Kinder, die sind nicht Wunschkinder, sicher, Sie wissen das auch. Besonders jene, die im Sozialbereich arbeiten. Aber im Prinzip sind bei uns die Kinder Wunschkinder. So, und jetzt haben Sie folgendes Problem, wenn die Kinder Wunschkinder sind, dann überlegen sich die Eltern, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Und diese Bevölkerungssystematik, die wir haben, diese Darstellung der Bevölkerung, die Bevölkerungspyramide oder die Bevölkerungsvase, die wir haben, ist nichts anderes als der Ausdruck von millionenfachen Entscheiden, nicht von uns, sondern von jungen Leuten, ob sie Kinder haben wollen oder keine Kinder haben wollen. Muss man den Jungen auch gerne mal sagen. Und jetzt, was die Jungen betrifft, noch ein paar interessante Details. Wir behaupten in unserem Buch, dass weniger Kinder, da wurden wir also schwer angegangen, weniger Kinder besser sind oder zumindest auch als etwas, die Vorteile von weniger Kindern gegenüber vielen Kindern in der Familie mal deutlich gesehen und herausgestellt werden müssen. Statt immer nur zu klagen, die haben nur noch ein Kind oder zwei Kind oder höchstens noch drei Kinder. Im Übrigen, wenn die Schweiz seit 1945 fünf Kinderfamilien gehabt hätte, hätten wir heute 22 Millionen Einwohner. Was würden Sie dazu sagen? Es wäre das absolute Chaos, oder, bei uns. Gut, aber ich komme jetzt zu den Kindern weniger in einer Familie. Die Erbquote erhöht sich, das ist mal klar, oder? Je weniger Kinder, desto höher die Erbquote. Aber, muss ich dazu sagen, leider erben heute die Betagten von den Hochbetagten. Das ist ein Sonderproblem. In der Schweiz werden 30 bis 40 Milliarden Franken vererbt von Hochbetagten an Betagte. Das heißt, ein großes Problem in der schweizerischen Gesellschaft, wie es hier genau ist, müsste man jetzt genauer mit in den Zahlen anschauen. Das Geld wechselt die Hosentaschen unter den alten Leuten, darum sind die sehr, sehr reich bei uns, oder? Viele haben sehr viel Vermögen, brauchen ihre Rente nicht. Legen Sie auf ein Konto und haben, wenn Sie 100 werden, haben Sie fast 1 Million an Renten angespart, oder? Ich meine, das ist ein echtes Problem. Von daher muss man Moralpredigten auch an die älteren Herrschaften halten. Die gut leben, die reichste Generation sind, jedenfalls bei uns in der Schweiz, die wir je gehabt haben in der Geschichte. Jetzt wächst aber nicht nur die Erbquote, wenn sie weniger Kinder haben, sondern auch die Zuneigungsquote. Also meine Mama, ich war der älteste Sohn. Als ich um Zuneigung gebettelt habe bei meiner Mutter, sie hat sich in ihren letzten Jahren immer wieder bei mir entschuldigt, dass sie mir zu wenig Zuneigung geben konnte. Als ich gebettelt habe um Zuneigung, hat sie schon wieder ein Kind auf dem Arm getragen. Und ich musste die Kinder auch noch herumchauffieren als das älteste Geschwister. Übrigens, die Geschwisterliebe ist gar nicht so eine tolle Liebe, wenn Sie sich das einmal genau überlegen. Man muss dagegen halten, natürlich die Wunschkollegiaten, die Wunschpartnerschaften gegenüber denjenigen, die halt einfach von der Verwandtschaft da sind. Schauen Sie, Sie sehen schon in der Bibel viele Beispiele dafür, dass dort schon ein bisschen hart ins Gericht gegangen wird, gerade mit den Geschwistern. Denken Sie an die ersten Geschwister, die auftauchen im Alten Testament. Kain und Abel. Wo der Kain den Abel erschlägt, weil er seines Erachtens zu viel Zuneigung vom Papa und vom lieben Gott bekommen hat, oder? Und der liebe Gott ihn noch schützt nachher, den Kain, wenn Sie das genau nachlesen, ihm ein Kainsmal auf die Stirne macht, damit er unangreifbar wird für die anderen, die ihn strafen wollen, weil er den Abel erschlagen hat. Das heißt, meines Erachtens, ich bin kein Theologe, eine gewisses Verständnis Gottes gegenüber jemandem, der zutiefst beleidigt ist, weil er meint, er komme zu kurz. Gut, die Zuneigung wächst auch, natürlich wächst auch die Sorgenquote. Das Köstlichste, was ich gehört habe von einer 100-jährigen Dame im Altersheim, gäbe es auch viel darüber zu reden, über das Altersheim. Ne? Kann ich mich nicht drauf einlassen. Aber diese Dame hat gesagt, die Sorgen mit meinen Kindern haben erst aufgehört, als sie auch im Altersheim waren. Ich kann das lebhaft nachvollziehen. Wenn unser Sohn, der auch bald 40 ist und in Wien wohnt, mal ein paar Tage kein SMS schickt oder nicht telefoniert, dann sitzen meine Frau und ich betrübt auf dem Sofa und sagen, du, ist echt etwas passiert. Während wir als Kinder, einige von Ihnen können das nachvollziehen, von unserem Papa früher, ja vielleicht halbjährlich mal, eine Postkarte bekommen haben, oder? Also das ist schon unglaublich heftig, nicht wahr? Der Zusammenhang heute dieser Generationen. Und wir sind der festen Meinung, je mehr sich heute die Eltern Sorgen machen und kümmern um ihre wenigen Kinder, Kinder sind heute Gold wert, lebendes Gold, behaupten wir auch im Buch. L'enfant roi, sagen die Franzosen. Das Kind ist der König. Schauen Sie, die gesamte Palette der Hochleistungsmedizin wird heute auf die Kinder angewandt. Wir haben letzthin lesen können, dass im Triemli-Spital in Zürich ein Fötus, ein Kind im Mutterleib am offenen Rücken operiert worden ist. Das zeigt, was bei uns die Kinder wert sind. Ungeheuer viel sind sie wert. Noch ein Beispiel. Palästina und Israel. Austausch von Gefangenen. Ein jugendlicher Soldat wird ausgetauscht gegen 1000 gefangene Palästinenser. Also bei uns sind die Kinder ungeheuer viel wert. Und in den Ländern, wo der arabische Frühling da ist und nur jeder Fünfte überhaupt einen Platz in der Gesellschaft findet, jetzt in Libyen, in Tunesien, dann in Ägypten, da ist das Leben natürlich auch viel weniger wert, auch dieser Jugendlichen. Und der Terrorismus ist einen Grund auch darin, an dieser mörderischen Produktion von Kindern in diesen Ländern. Was wir dann beschönigend als arabischen Frühling bezeichnen. Ich habe einen Artikel geschrieben, Sie können im Internet den herunterladen, der heißt Europäischer Herbst. Der Tenor dieses Artikels war es, niemals arabischer Frühling bei uns. Wir wollen den europäischen Herbst und alle anderen Länder wollen letztendlich auch den europäischen Herbst und nicht den arabischen Frühling. Mal abgesehen vom Wegfegen von ältlichen Despoten, was wir alle sehr begrüßen. Aber die ungeheure Konkurrenz, das Chaos der Kinder und der Jugendlichen in diesen Ländern, es ist wirklich furchtbar, oder? Einer der Filme, der das wunderbar gezeigt hat, war Slumdog Millionaire. Dieser indische Film, wo Sie sehen, wie schon die Kleinkinder gewissermaßen auf den Müllhalden sich tödlich konkurrenzieren. Schauen Sie, die Jungen sollten froh sein, bei uns sind sie wenig. Wir haben in der Schweiz 80.000 Lehrstellen letztes Jahr gehabt und 72.000 Bewerber. Das ist die Situation. Das ist supermäßig. Ja, nicht, oder? Dagegen sich wehren und sagen, wir sollten mehr haben und so fort. Mehr heißt immer mehr Konkurrenz. Mehr heißt immer mehr Sozialneid. Mehr heißt immer mehr auch an Untugenden, nicht wahr, im zwischenmenschlichen Verhältnis. Gut, wir haben in den gewonnenen Jahren, in den Generationen und in den Kindern ein Geschenk, was wir irgendwie schwer annehmen. Und immer noch Verhältnissen nachtrauern, die irgendwie wirklich obsolet sind. Einige von Ihnen wissen ja, dass wir hören immer wieder wir sollten eine pyramidale Bevölkerungsstruktur haben. Diese hier, oder? Das wäre natürlich. Und wir haben diese und die sei unnatürlich oder krankhaft oder verkorkst oder wie viele Politiker das sind. Ich sehe das überhaupt nicht so. Erstens gibt es keine natürliche Bevölkerungsstruktur. Es sind alles kulturelle Vorstellungen und Anschauungen, die zu diesen Bevölkerungsstrukturen führen. Zweitens, wer sich genau einmal überlegt, was das bedeuten würde, Rückgang zu einer pyramidalen Bevölkerungsstruktur, müsste erstens in Kauf nehmen, eine mörderische Sterblichkeit auf jeder Stufe, sonst kommen Sie nicht zu dieser Zuspitzung. auf jeder Stufe sterben gewissermaßen viele, gleich viele, viele Leute weg. Bei uns wachsen sie in die Höhe und türmen sich dann oben natürlich in dieser vasenförmigen Struktur auf. Und der zweite Punkt, sie kommen nur zu einer pyramidalen Bevölkerungsstruktur, wenn sie ganz energisch die Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung zurückschrauben. Fragen Sie mal einen Politiker, ob er das will. Er soll mal in seinem Programm verkünden, Rückschrauben der Lebenserwartung unserer Bevölkerung. Aber so sieht es aus mit der pyramidalen Bevölkerungsstruktur. Und jetzt haben wir diese, nicht wahr? Und wenn man die urnenförmig nennt, dann ist das ein Problem natürlich. Das ist schon wieder dieses Symbol, das man dem gibt, oder? Wenn man sie vasenförmig nennt, sehen wir kein Problem. Ne? Gut. So, jetzt komme ich mal ganz schnell auf die materielle Seite. Hier muss ich mich knapp fassen. Ich bin auch kein Politiker. Ich möchte nur sagen, ich habe jetzt gerade wieder irgendwo da in einer Zeitung draußen gelesen, dass das Verhältnis nicht wahr von Jungen und Alten schon sehr schwerwiegende Folgen habe auf die Rentensituation. Ich rede jetzt nicht von den Pensionskassen, sondern mal von den Renten. So, und wenn 100-mal, meine Damen und Herren, behauptet wird, die Jungen zahlen für die Alten und je weniger Junge, desto mehr müssten diese für die Alten zahlen. Das stimmt nicht, auch wenn es 100-mal erwähnt wird. Es zahlen in allen modernen Gesellschaften, das gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz, die Erwerbstätigen für die Nichterwerbstätigen. Das ist der korrekte Satz. Und Nichterwerbstätige haben wir unten, bis 25 Jahre, sagen wir mal im Schnitt, und haben wir oben bei den Alten ab 65 Jahre, auch mal im Durchschnitt. Ne? Und jetzt kommt es darauf an, wie viel die Erwerbstätigen in der Mitte über Steuern nach unten zahlen müssen. Bildung, nehmen Sie mal die Bildung. Ein ungeheurer Batzen in den Budgets der öffentlichen Haushalte. Hat je einmal jemand gesagt, weil wir weniger Kinder haben, bräuchten wir weniger Ausgaben für Bildung? Nie, da ist nie die Rede davon, oder? Aber wenn Sie weniger Kinder haben, dann haben Sie im Prinzip, nicht wahr, eine Entlastung der öffentlichen Haushalte, sofern diese weniger Kinder auch weniger öffentliche Ausgaben brauchen. Ein Studienplatz bei uns an der Uni St. Gallen, ich habe ja gerade eine Mutter gesehen, eines Studierenden, kostet etwa 100.000 Franken. Und das ist erst das Ende dann, oder? Vorher die Kinderkrippen, das Familienzulagen, dann die Kindergärten, dann die Grundschule, dann die Hauptschule, das Gymnasium. Das zahlen nicht die Schüler selber. Wenn ein Schüler mir gesagt hat an der Hochschule, ich sage jetzt Schüler, weil meine Mutter immer sehr nett im Altersheim hat sie zu mir gesagt, geh, hast heute keine Schule. Oder nachdem ich Professor genannt worden bin, hat sie das immer an der Schule festgehalten, Schule und so. Ne? Gut, und wenn die in meiner Schule an der Universität gesagt haben, ja, wir müssen ja immer mehr für die Alten zahlen, dann habe ich ihn sofort herausgefordert, den Betreffenden, habe gefragt, was zahlst du, was das Umlageverfahren und was Steuern betrifft, für die Alten? Und dann kommt bei uns ein Kopfbeitrag von 25 Franken oder so im Jahr, ich weiß es nicht genau, aber im Prinzip nichts. Oder? Sie zahlen erst, wenn sie erwerbstätig sind und dann aber nach unten und nach oben. So ist ein Kollege von mir, hat sie verstiegen dazu, dass er zur Aussage, der Fall der Geburtenrate ist ein Glücksfall für die Gesellschaft, hat er behauptet. Muss man auch mal so sehen, mal so extrem sehen, oder? Je weniger Kinder, desto weniger Ausgaben nach unten für die Kinder. Und wenn die nach oben älter werden, haben wir auch weniger Alte, oder so etwa. Und dann kommt dann die Frage, ja, da sterben wir aber aus. Und hier muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, das ist kein Problem in unserer Gesellschaft. Das ist im Grunde genommen eine aufgebauschte Geschichte, die niemanden ernstlich interessiert, ob es die Österreicher in 1000 Jahren noch gibt oder nicht mehr gibt. Sehe ich das richtig? Das ist schon in Bezug auf die eigene Familie so. Ob es die Familie Groß in 500 Jahren noch gibt oder nicht gibt, ist mir eigentlich egal, ganz ehrlich. Und wenn man dieses Abstraktum, eine Bevölkerung denkt, oder, dann ist das ein Problem, das es eigentlich gar nicht gibt, Aussterben. Gut, jetzt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich bin natürlich selbstverständlich als Parteigänger einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft dafür, dass jede Art von Zwangspensionierung abgeschafft wird. Schauen Sie, es wird gestritten in Deutschland und in der Schweiz über 63, 64, 65, 66, 67. Riesen hin und her zwischen den Parteien. Alle reden im Indikativ. Muss. Dann und dann müssen. Niemand redet im Konjunktiv. Konjunktiv heißt, die Leute in offenen, freiheitlichen Gesellschaften sollten so lange arbeiten können, wie sie wollen. Jetzt kommt natürlich gleich der Angriff, sofort, oder? Ja, die wollen ja nicht arbeiten, die wollen alle nach Mallorca mit 45 sich pensionieren lassen. Ballermann und so fort, oder? Das stimmt nach allen Untersuchungen, die ich kenne, den neuen, einfach nicht. In der Schweiz wollen mehr als die Hälfte der Bevölkerung nach der Pensionierung, wenn sie einen adäquaten Arbeitsplatz hätten, weiterarbeiten. Schauen Sie, viele fallen in ein ganz tiefes Loch, fragen schon nach 3 Tagen ihre geschätzte Gattin, wann es Mittag gibt, oder? Das ist der Anfang dann des Desasters zu Hause. Kann ich Mikro posten, wissen nicht, was machen. Die Lehre gewissermaßen. Eine Gesellschaft, die sich auf die Erwerbstätigkeit versteht, sollte auch diese Erwerbstätigkeit weiter ermöglichen, auch bei Leuten, die 65, 70, 75, 80 Jahre alt sind. Jetzt komme ich auch zur Frage, warum sie es ermöglichen sollten. Sie sollten es ermöglichen, weil der Kunde immer älter wird. Der Kunde ist der Arbeitgeber aller Arbeitgeber. Sage ich gerne mal in der AK, in der Arbeiterkammer. Ohne den Arbeitgeber aller Arbeitgeber, den Kunden, läuft gar nichts. In keiner Unternehmung. Auch nicht an der Uni. Auch nicht in der Verwaltung. Jetzt wird der Kunde, was jedermann weiß, immer älter. Immer mehr Kunden, die älter sind, sie können auch noch dazu nehmen, teilweise recht vermöglich sind und viel Geld ausgeben können. So, und jetzt habe ich das Harmos-Problem, verstehen Sie? Warum wird nicht harmonisiert das Angebot und die Nachfrage? Wenn ich gefragt werde, ja, was sollen wir denn tun in unserem Betrieb mit 100 Mitarbeitern? Dann sage ich gerne, erstens schau dir mal die Bevölkerungsstruktur an, die wir draußen haben, urnenförmig, und dann schau dir die Belegschaftsstruktur an, was das Alter betrifft, bei euch im Unternehmen. Und dann seht ihr, dass hier Anpassungsbedarf besteht. Weil zum Beispiel in Deutschland, die Zahlen sind gerade erschienen, in Deutschland fast die Hälfte lassen sich 3 oder 4 Jahre vor dem 65. Lebensjahr pensionieren. Die sind aber weiter Kunden. Die fragen weiterhin Leistungen nach. Und überall treffen sie wie ich auf ganz junge Gesichter, zum Beispiel beim Friseur. Ich habe da draußen bei einem Friseur nachgefragt, ob ich mich nicht verirrt hätte. Und das sind auch sehr junge Leute gewesen. Und ich finde zum Beispiel in St. Gallen keinen Friseur, der so alt ist wie ich. Ich hätte gerne einen 70-jährigen Friseur. Mit dem könnte ich nämlich reden, was uns beide interessieren würde. Und müsste nicht über den Club Mediterranee in der Türkei reden. Letztens war ich übrigens beim Arzt, da hat eine junge Gehilfin, hat mir eine photodynamische Therapie verpasst im Gesicht. Und nachdem ich keine Lust hatte, da viel zu reden, dann hat sie plötzlich zu mir gesagt, Sie sind aber ein Tapferer. Da bin ich richtig erschrocken. Da habe ich gedacht, jetzt bist du aber alt geworden. Ne? Ein Tapferer bin ich. Hey, nochmal. Gut, mein Hausarzt war letztens im Exerswiss, das ist das Kiesertraining in der Schweiz. Und dort, hat vielleicht ein bisschen übertrieben, er hat mir das so erzählt, als er mit seiner Tasche da reinkam, da gibt es eine Bar am Eingang. Da waren junge Leute und die sagten, jetzt kommen sie hier auch schon zum Sterben. Im Exerswiss, ne? Krafttraining. Dann habe ich den Geschäftsführer angerufen und habe ihn gefragt, wie alt sind ihre Kunden? Da hat er gesagt, ja, die werden immer älter. Und dann habe ich ihn gesagt und gefragt, wie alt ist ihre Belegschaft? Da hat er gesagt, ja, die sind immer etwa gleich jung. Jetzt mal ehrlich, ich gehe nie in ein Krafttraining, wenn mir gegenüber sich ein künftiger Mr. Schweiz mit aufgetoppten Muskeln aufstellt und zu mir sagt, mit denen müssen wir noch mal etwas machen, oder? Ältere Leute brauchen ältere Trainer, ist doch ganz selbstverständlich. Es ist ein Riesengeschäft, was nicht wahrgenommen wird, oder? Gut, es gäbe 1000 Beispiele. Ich nehme jetzt mal, Sie haben hier Luxury Vintage, ne? Man hat das mir erzählt. Nehmen Sie mal einen Prada-Laden. In einer teuren Einkaufsstraße. Der Punkt ist doch der. Also erstens einmal bei den Kunden ist es so, dass all diejenigen, die das tragen könnten, die haben meistens nicht das Geld, um das zu kaufen. Das sind die jungen Leute, oder? Und alle, die das kaufen könnten, die können es nicht tragen. Wenn sie in die Kabine gehen, machen sie überall Ratsch und überall gibt es Risse in den Kleidern. Und die Verkäuferinnen sind auch noch alle jung. Ich verstehe das irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, ich bin kein Verfechter von Luxusklamotten. Aber das hier, also ehrlich, das hier, dass das Kundenpotenzial nicht richtig eingeschätzt wird. Aber es gibt einfachere Beispiele, die Sozialversicherungsanstalt in St. Gallen. Ich weiß nicht, wie es bei der Arbeiterkammer mit der Beratungsjobs und ähnlichen Dingen ist. Das ist die Sozialversicherung, die die Renten auszahlt und berechnet. Sie haben in Deutschland das in Berlin, eine Riesenbehörde mit 10.000 Mitarbeitern und so, ne? Ich habe bei uns die Regierungsrätin auch gefragt, wie das Personal da etwa dasteht. Da hat sie gesagt, wir haben die Personalstruktur verbessert. Verbesserung der Personalstruktur heißt, verjüngt haben wir das Personal. Jetzt sind wir unter 40 Jahren im Schnitt. Und dann habe ich gefragt, und wie alt ist denn etwa der durchschnittliche Bezüger von AHV-Leistungen? Da hat sie gesagt, ja, vermutlich über 70. Sehen Sie. Also wenn jemand meint, 35-jährige Leute im Callcenter einer Sozialversicherungsanstalt könnte besser beraten als 67, 68 oder 70-jährige, dann verstehe ich die Welt nicht, warum das nicht läuft. Ne? Ich habe mir auch Überlegungen gemacht zur Zuwanderung im Übrigen. Wir haben ja eine Zuwanderung von 70.000, 80.000 im Jahr. Etwa 40.000 arbeiten dann. Ich habe mir überlegt, wenn man bei uns all jene Kapazitäten abschöpfen würde von jenen Leuten, die gerne arbeiten würden, aber nicht mehr können, weil es keinen Jobs gibt. Weil, wie Sie wissen, auch an den Universitäten und an den Schulen Lehrer, die sich bewerben, mit über 45 einfach aussortiert werden. Es ist unmöglich, oder? Diese Strategie nun auch für die Unternehmen, letztlich schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Also das Zweite, wenn jemand von Ihnen unternehmerisch tätig ist, er muss ja nicht nur die Bevölkerungsstruktur anschauen und die Struktur seiner Belegschaft. Er kann dazu noch nehmen, als zweiten Maßstab, seine Kundenstruktur. Viele KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, haben sich noch nie Gedanken gemacht. Wie alt sind denn eigentlich unsere Kunden? Die Geschäftsberichte auch der allergrößten Versicherungen und Banken weisen in der Regel nicht die Belegschaftsstrukturen altersmäßig aus, nur gendermäßig. Wie viele Frauen, wie viele Männer, oder? Das weisen sie aus. Aber nicht die Altersgruppen. Ich vermute, dass es früher oder später zu Boykotten kommt, von älteren Konsumenten, die sich zusammenschließen und sagen, ich nehme es nur als Beispiel, Migros hat ein Durchschnittsalter von 58 bei den Leuten, die nicht an der Front, an der Kasse arbeiten, das ist schwierig für Ältere manchmal, und Coop hat ein Durchschnittsalter von 45. Boykott von Coop, einkaufen bei Migros. Schauen Sie, das ist Marktmacht, die dann der Konsument früher oder später versucht auch auszuspielen. Im Übrigen ich bin ja hier und da eben auch so im Kundenbereich tätig, das ist ja eben wichtig. Ich bin Kunde, nicht Unternehmer, nicht Anbieter. Aber als Kunde interessiert mich dies und jenes. Ich bin auch bei einer Bank in der Schweiz, bin ich als Kunde mal, als Mystery Shopper nennt man es bei uns, als jemand, der erkunden will, was die da machen. Wenn Sie da in die Eingangshalle, sagen wir der KB, der Raiffeisen oder nicht mehr der Wegelin-Bank, da hineinlaufen, dann sehen Sie, dass da ein sehr wichtiger Mann steht in der Mitte, oder? Das ist der an Bord, ein oder zwei Leute, die kommen dann früher oder später auf Sie zu und fragen Sie, was Sie wollen. Das ist ein ganz wichtiger Profiler-Job. Das heißt, er muss versuchen, dem Kunden, der kommt, entsprechende Verkäufer oder Berater zuzuordnen. Und ich meine, da ist das Alter natürlich ganz wichtig. Ich bin dann in den oberen Stock gekommen, Marmortreppe hoch, dann eintreten mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir gefragt, ja, wir hätten jetzt eine Lebensversicherung ausgelöst bekommen. Wir möchten das Geld dieser Versicherung anlegen. Dann hat sie diese Kundentypologie, die alle Banken haben, hervorgenommen, oder? Von sichere Anlagen bis riskante Anlagen, oder? Was sind sie für ein Typus? Dann hat sie mich angeschaut, diese Kundenberaterin, war jetzt halt eine Beraterin, so war es. Und hat gesagt, ja, wir können auch etwas riskantere Anlagen machen. Da habe ich gefragt, was heißt das? Dann hat sie gesagt, längerfristig denken. Da habe ich gefragt, was heißt längerfristig? Dann hat sie gesagt, ja, 30 Jahre müssen Sie schon. Da habe ich gesagt, ich bin 70. Was, sehen Sie, das sind so einfache Fehler, oder? Längerfristig denken. Ältere Kunden wollen ihr Geld liquid haben. Sie wollen es zur Verfügung haben. Sie müssen Anlagen haben, wo das geht. Und nicht längerfristig und in 30 Jahren, wenn ich tot bin, gibt es vielleicht einen Bonus, oder? Ich glaube, ich habe ein paar Dinge jetzt hier genannt. Aufhebung der Pensionierungsgrenze, Harmonisierung von Angebot und Nachfrage in hochentwickelten Gesellschaften und sich wehren dagegen, nicht wahr, dass die Jungen für die Alten zahlen. Das stimmt nicht. Für die Jungen wird ungeheuer viel Geld aufgewendet und niemand sagt auch nur das kleinste Wort. Obwohl ich manchmal sagen würde, ein Teil der Bildungsaufgaben könnten umgelagert werden in Auslagen für ältere Leute, die Weiterbildungskurse machen, weil sie ab 65 nicht mehr im gleichen Job arbeiten wollen, sondern etwas anderes machen wollen. Oder? Ich habe ja da Glück, Herr Köb, und Sie vermutlich auch. Ja, es gibt ein paar Berufe, die haben jetzt einfach Glück und können sich so verbreiten wie ich. Ich habe natürlich die Möglichkeit, wie jeder Selbstständige, ich habe mich einfach gewissermaßen selbstständig gemacht, Bücher zu schreiben, wunderbar, oder? Vorträge zu halten, an Tagungen herumzureisen und alles ohne den Druck, nicht wahr? 8 Stunden Vorlesung in der Woche und so fort. Besitzungen von 12 Stunden und all das nichts mehr, ne? Und von daher bin ich auch nicht der Meinung, dass wenn jemand sich Gedanken macht, was könnte ich machen, wenn ich pensioniert bin, dass er unbedingt im gleichen Job weiterarbeiten will, sondern sich überlegen, was würde ich gerne machen und gibt es da eine Möglichkeit nicht. Ich bin auch für das Vorziehen von Pensionierungsabschnitten in den Erwerbsbereich. Heute reden ja alle von Burnout, der sich wie Mehltau auf unsere Gesellschaft legt, weil alle so gestresst sind und einen immer höheren Druck zu ertragen haben. Darum könnte man auch sich fragen, ob man schon Jahre, nicht wahr, der Pensionierung gerechnet mit einer mittleren Lebenserwartung ins Erwerbsleben vorziehen kann. 1 Jahr frei und ich werde bezahlt, so wie ich die Rente, genau, und arbeite 1 Jahr länger. Gut, es ist schwierig mit den Modellen auch. Ich rede jetzt nicht weiter. Na, ob man zum Beispiel ein Modell einführt, alle sollten 40 Jahre arbeiten, egal wann sie beginnen und wann sie aufhören, das könnte dann eine entsprechende Geschichte sein. So, jetzt komme ich zu den heiklen Fragen. Also, was das Nachlassen betrifft und das Loslassen betrifft und was den Verlust von bestimmten Dingen betrifft, die man nicht mehr haben kann. Also der erste Punkt ist, dass ich versuche, auch im Nachlassen einen Sinn zu sehen. Wir müssen zuerst einmal überlegen, was Nachlassen eigentlich heißt. Also die Eitelkeit, die Begehrlichkeit, der Neid, dass es abklingt, wenn man älter wird, ist mir irgendwie ganz selbstverständlich geworden. Als ich noch im Erwerbsleben stand, hat mich der Schatten von jemandem, der mir über mich gefallen ist, weil er gerade einen Auftritt hatte oder 10.000 Bücher mehr verkauft, hat mich sehr gestört. Jetzt laufen wir außer Konkurrenz. Das heißt, die Eitelkeit nimmt ab und der Sozialneid nimmt meines Erachtens ganz stark ab. Also die Laster gehen gewissermaßen zurück. Wir können auch von der Begierde oder der Begehrlichkeit reden. Ein sehr interessantes Thema. Nachdem Pfizer jetzt zünftige Gewinneinbrüche erwarten muss in diesem Jahr, weil Viagra, die Patentierung von Viagra ausläuft. Aber da sehen Sie auch, der Abt Wehrlen hat mir das sehr drastisch gesagt von Einsiedeln. Er hat gesagt, Sie glauben nicht, was für ein Segen das Nachlassen der Konkupiszenz, das ist der theologische Ausdruck für Begierde, oder Voluptas, vom Anbieter her gedacht, was dieses Erlöschen oder dieses Nachlassen für einen Frieden für meine Patres und Brüder bedeutet. Können Sie das nachvollziehen? Ich meine, ist das mit diesen Begehrlichkeiten und dieser Begierde, ist das nicht auch ein ungeheurer Druck, der einem zu Dingen auch zwingt, die man eigentlich vielleicht nicht verantworten würde bei vernünftigem Verstand? Also so könnte man sagen, ein Kollege von mir, ich weiß es nicht mehr, oder ein Philosoph, Schopenhauer, in seinen Schriften über den Tod, hat geschrieben, weil die Laster, wenn man älter wird, sukzessive nachlassen und verschwinden, geht man gewissermaßen im hohen Alter in den Zustand der Unschuld wie ein kleines Kind über. Das ist doch süß, der Gedanke irgendwie, oder? Die ganz alten Leute als kleine Kinder, die vieles von dem nicht mehr spüren, nicht mehr haben, was wir haben, was uns innerviert. Die Simone de Beauvoir, die Lebensgefährtin vom Sartre, um noch einmal bei der Konkupiszenz zu bleiben. Wir haben ein Kapitel im Buch, das heißt Viagra oder was Papst Benedikt dazu meint. Er sagt dann noch etwas zu seiner Enzyklika, Deus Caritas Est. Aber bleiben wir noch schnell bei der Simone de Beauvoir. Sie hat gesagt, auch das ist extrem und man muss sich das einmal auf der Zunge auch zergehen lassen, nach dieser unglaublichen Vorstellung, dass wenn man keine Sexualität mehr im alten Sinne habe, man kein Mensch mehr sei und eine Beziehung nicht mehr klappe. Ne? Sie hat gesagt, die größte Befreiung im Alter war die Befreiung von der Sexualität. Ist das nicht kurios, ne? Entgegen all den Meinungen, dass man das eisern mit entsprechenden Hilfsmitteln hochhalten muss. Ich meine, vorgestern Abend war im Gesundheitscheck, hat das jemand gesehen, im Schweizer Fernsehen. War da gerade eine Sendung, da waren Ärzte dabei und Patienten. Da gibt es ja Dinge, die sind ja unglaublich, oder? Mit Spritzen und so und dann. Möglicherweise wenig dann in Absprache auch mit der eigenen Ehegattin. Da können Sie sich mal vorstellen, was da passiert, oder? Also ich persönlich stimme den großen Religionen ganz zu, auch der ersten Enzyklika Deus Caritas Est, dass die Liebe viele Facetten hat, dass die sexuelle Zuneigung eine der Facetten ist, allerdings eine schwierige, weil etwas da hineinschießt, was Max Weber, etwas, was ich nicht beherrschen kann, etwas Instinktives oder Animalisches mit hineinschießt. Und Sie wissen ganz genau, dass diese Form der Liebe sogar in der Lage ist, eine spirituelle, freundschaftliche Zuneigung zu zerstören, wegen diesem Wollen, was da hineinkommt. Und jetzt unterscheidet diese Enzyklika Deus Caritas Est drei Formen der Zuneigung. Die erste, die sexuelle Zuneigung und Liebe. Die zweite, die partnerschaftliche und freundschaftliche Zuneigung. Und die dritte, die karitative Zuneigung. Natürlich ist für die katholische und ich nehme auch an für die protestantische Kirche, ist natürlich die karitative Zuwendung die höchste Form der Liebe. Muss man irgendwie verstehen auch. Sie ist die bedingungslose Liebe. Sie ist die Liebe, die man jemandem gibt, der einem gar nichts mehr zurückgeben kann. Etwa die Liebe oder die Zuneigung zu einem Alzheimer-kranken Patienten. Und die partnerschaftliche und freundschaftliche Liebe ist die Liebe, die ich bewundere, die ich, wenn Sie so wollen, auch pflege, die nicht mehr auf Besitz wollen und solche Dinge aus ist, sondern auf freundschaftliches Reden, Händchen heben, miteinander die Dinge besprechen. Ich freue mich unheimlich, wenn ich in einem Stadtpark nicht nur ein älteres Paar sehe, die Händchen heben durch den Park da laufen. Das ist für mich das Bild, nicht wahr, der freundschaftlichen und partnerschaftlichen Zuneigung. Und die Karitative, die kommt für Mann oder Frau, wenn sie Partnerschaft sind im Leben oder wenn sie Ehepaare sind, kommt natürlich die karitative Liebe auf eine Person in der Regel auf die Frau zu. Weil die Frau eine höhere Lebenserwartung hat, das ist ein anderes Thema. Warum? Die Männer altern schlechter, sie haben einen starken Hang zu verlottern, die Männer, gleich nach der Pensionierung. Letztin hat eine Gesundheitsspezialistin, eine ästhetische die in der ästhetischen Chirurgie arbeitet, gesagt, heute kommen häufig 70-jährige Frauen zu mir, die haben ihren Mann am Schlafittchen, setzen ihn auf den Stuhl und sagen, mit dem müssen wir mal etwas machen. Also der Mann hat schon einen enormen Hang zum sich nicht mehr pflegen und verlottern lassen. Und das ist eben, weil ich häufig an Anti-Aging-Tagungen mitmache, ist das für mich auch ganz wichtig, immer wieder zu betonen, auch mir gegenüber, meine Frau und ich, je älter man wird, desto mehr muss man zu sich selber schauen und nicht, desto weniger muss man zu sich selber schauen, oder? Desto mehr muss man Selbstsorge entwickeln und Sorge haben um sich selber. Gut, das also zum Sinn des Nachlassens und auch des Loslassens von bestimmten Dingen. Also statt Nachlassen kann man dann auch sagen, abklingen oder befreien, dann sieht das alles völlig anders aus, als wenn ich sage, da lässt etwas nach, da geht die Luft raus, nachher bin ich da nichts mehr. Ne? So, und jetzt, was die Alterskrankheiten betrifft, insbesondere die Demenz und Alzheimer, bin ich nicht für eine Neudeutung des Nachlassens, sondern für eine Umdeutung dieser Krankheiten. Das haben wir auch im Buch versucht zu machen. Umdeutung heißt, man sollte nie eine Krankheit als Teufelswerk und als Dämon und als Todfeind betrachten. Man kann mit Krankheiten nicht umgehen, wenn ich meine, in der Person, die diese Krankheit hat, sitzt gewissermaßen der Dämon. Und wir haben eine wirklich ganz starke Dämonisierung von Demenz und Alzheimer. Und das muss man als erstes aufgeben. Wer Erfahrungen hat in schweren, auch in inneren Krankheiten, kennt auch die heute geläufige ärztliche Vorstellung, dass man diese Krankheit höflich behandeln soll, was sie immer sie ist, und nicht einfach erledigen soll. So, und was könnte jetzt eine Umdeutung von Demenz und Alzheimer in einem ganz allgemeinen Sinn heißen? Die erste Umdeutung wäre schon, dass man sich mal überlegt, ob Vergessen überhaupt nur Übles hat. Das ist eine Krankheit, wo man vergisst. Jetzt wird überall, auch in der Philosophie, gesagt, es ist ganz wichtig zu vergessen. Ich verstehe darum nicht, dass prinzipiell nicht das Vergessen selber als etwas angesehen wird, was an sich etwas Wichtiges ist für alle Menschen, dass sie vergessen. Jetzt könnte man weitergehen und sagen, wie bestimmte neuere Alzheimer-Forscher, wie der Professor Bauer aus Freiburg im Breisgau, und sagen, wer vergessen will, hat eine Prädisposition für Alzheimer. Es gibt viele Leute, die wollen vergessen, vergessen, vergessen. Und das muss man auch ernst nehmen. Es gibt so viele Leute, die waren nie Akteure auf dem gesellschaftlichen Feld. Es wurde ihnen mitgespielt, 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 ihr ganzes Leben lang. Diese Leute wollen das vergessen, was war. Und die zweite Frage ist, macht man nicht allen heute eine ungeheure Angst vor dem, was sie in der Zukunft erwartet? Geriatrie, Retortensenior, Windeln, nicht mehr laufen, gewendet werden von ausländischen Pflegekräften, die kein Wort sprechen können mit mir und so fort. Jetzt schauen Sie mal, ist es nicht eine normale Reaktion, dass es auch Leute gibt, die sagen, ich will das vergessen, was in der Zukunft allenfalls auf mich zukommt. Ne? So, und wenn Sie jetzt diese Doppelsinnigkeit nehmen, vergessen, was war und vergessen, was sein wird, dann ist Alzheimer, Demenz und die schwerste Form von Demenz, Alzheimer, eine Krankheit, in der Sie Ihre Vergangenheit und Ihre Zukunft vergessen. Jetzt kann man mal wirklich extrem auch und angreifbar fragen, ist eine Krankheit, wo man die Vergangenheit und die Zukunft vergisst, per se eine schlimme Krankheit oder hat sie vielleicht etwas Hilfreiches auch? Ich könnte noch weitergehen und fragen, wir sehen nicht in diese Krankheiten hinein. Es gibt keine Bücher von Alzheimer-Kranken über ihre Überlegungen. Aber wir gehen davon aus, dass wenn man diese Krankheit hat, auch vergisst, dass man diese Krankheit hat. Ja, was ist das? Mir ist da sofort Hegel mit der List der Vernunft in den Sinn gekommen. Und ich habe mich gefragt, ob die Natur am Ende eines langen Lebens eventuell von sich aus gewissermaßen Krankheiten produziert, wo man diese Krankheit selber vergisst. Und ich sage Ihnen, dass ein Kollege von mir, der ist sehr, sehr weit gegangen, haben wir im Buch nicht erwähnt, dass man kommt da natürlich in Teufels Küche, oder? Der hat gesagt, du wirst sehen, irgendwann wird Alzheimer eine Therapie sein. Ja, das muss man auch mal denken. Leute, die vergessen wollen, nichts wissen wollen von dem, was war. Leute im Altersheim, das ist die schlimmste, die Gruppe, die am meisten leidet, die Kinder haben und die nie kommen. Dann gibt es noch einen Sinn, denn es ist ein Buch, auf das wir uns wesentlich gestützt haben. Wir sind auf dieses Buch gestoßen über den Jonathan Franzen, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Das ist ein amerikanischer, großartiger Schriftsteller. Von ihm gibt es ein Taschenbuch. Das habe ich meiner Mutter mit 97 geschenkt. Anleitung zum Einsamsein. Das ist wieder ein anderes Thema. Oder lernen, allein sein. Lernen, allein sein. Lernen müssen, allein zu sein. Aber in diesem Buch von Jonathan Franzen, Anleitung zum Einsamsein, hat er eine sehr lange Geschichte mit dem Titel Das Gehirn meines Vaters. Und in dieser Geschichte führt er minutiös auf, wie sie voneinander über diese lange Krankheit in einer wunderbaren Art und Weise Abschied nehmen. Und er stellt das dem sogenannten Bang-Bang-Tod gegenüber, den alle Leute wünschen, wenn sie befragt werden. Wollen sie schnell sterben? Ja, nein, weiß nicht. Ja, oder 95%. Und der David Schenk, dieser amerikanische Arzt, der das Buch geschrieben hat, das Vergessen, der behauptet nun, der Sinn von Alzheimer ist die Langsamkeit des Sterbens und das entsprechende Abschied nehmen können von den Lieben und von der Welt. Und nicht bang, bang, am Morgen tot im Bett liegen. Das ist übrigens witzig, meine Mutter, mein Vater ist mit etwa 14 Jahre vor meiner Mutter gestorben. Der ging ins Bett, hat die Fensterläden zugemacht und ist einfach gestorben. Meine Mutter war aber ihr ganzes Restleben äußerst unwillig gegenüber diesem Tod und hat gesagt, das geht nicht, dass mein Mann so von mir geht. Oder? Da sehen Sie auch wieder in Extremis die andere Situation. Heute wird ja das natürliche und langsame Sterben eher als etwas Schreckliches angesehen, ne? Und das schnelle Sterben, subito, am besten noch ein Stein, der von oben einem auf den Kopf fällt und man ist tot, oder? Also auch da muss man ein bisschen umdenken und muss sich überlegen, was das für ein merkwürdiges Paradox ist, dass bei uns die Leute möglichst lange leben wollen und möglichst schnell sterben. Kohelet. In vielen Messen haben sie ihn gehört, der Prediger. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Heute, es gibt eine Zeit zu leben, aber keine Zeit zu sterben mehr. Ne? Könnte auch sagen, mit den antiken Philosophen oder mit den Scholastikern, die Ars Moriendi fehlt. Aber das ist heute alles ein schwieriges Kapitel. Ich weiß es. Ich glaube auch nicht daran, dass das sich sehr stark ändert, obwohl eine äußerste, oder die Exit- und Dignitas-Diskussion ist natürlich nur ein Ausdruck dieser Verwilderung des Sterbens. Man weiß nicht so recht, wie man das machen muss. Eine Verwilderung des Sterbens finde ich auch, wenn der Volksschauspieler Andreas Meyer in einem Spot für Exit im Fernsehen verkündet, ich allein sage, wo es durchgeht und sonst niemand. In Bezug auf sein Sterben. Das ist meines Erachtens, lassen Sie mich das noch sagen, nie eine Sache desjenigen, der stirbt oder sterben will. Es muss immer eine Sache sein des Umfeldes. Und wenn die Angehörigen wollen, dass man weiterlebt, sollte man davon Abstand nehmen. Gut, das ist ein schwieriges Thema und das Schönste natürlich ist, wenn man gewissermaßen sein Schicksal so in die Hände von anderen legen kann, dass man beruhigt sterben kann, statt dass man alles selber machen muss. Ja, es ist schon wahnsinnig, oder? Letztes Mal waren wir mit Freunden zusammen, ihn hat gerade eine schwere Krankheit erwischt, dann hat er gesagt, sie hätten jetzt einen ganzen Nachmittag lang sich überlegt und aufgeschrieben, wer denn da die Messe liest, was da für eine Abdankung gemacht wird, wie er begraben sein will, auf welchem Friedhof etc., ne? Schauen Sie, wer sich entlasten kann von diesen Dingen im sicheren Wissen darum, dass es jemanden gibt, der das wunderbar dann, wenn es Zeit ist, für einen macht, das ist schon ein großer Vorteil. Ne? Aber wer kann das? Ne? Ja, schwierig jeweils. Jetzt komme ich noch zum Schluss und rede noch schnell global. Ich glaube, heute stehen sich in der Welt aggressive und offensive Demografien gegenüber. Das sind insbesondere die Schwellen- und Entwicklungsländer, typische Fälle, Indien, dann die arabischen Länder, dann Teile der südamerikanischen Länder. Sie machen 4/5 aus der Weltbevölkerung. Wir haben 7 Milliarden Einwohner erreicht und werden 2050 10 Milliarden Einwohner haben. Früher oder später, ab 2050, sagen die Bevölkerungswissenschaftler, wird Aufklärung, die westliche Vorstellung, man kann entscheiden, ob man Kinder haben will, Bildung etc., wird so gegriffen haben, dass wir ab diesem Zeitpunkt mit einem Rückgang der Weltbevölkerung rechnen können. Zum Glück, weil dieser Planet mit 10 Milliarden vermutlich, ich meine mal, stark übergewichtig ist. Und wir, wenn wir weniger werden, mit unseren 700 oder 800 Millionen in Europa, gewaltige Probleme auch bekommen werden, wenn wir weiterhin sagen, da ist doch super, wie die viel Kind haben, dass deren Bevölkerungen sich verdoppeln in 10 Jahren, dass Nigeria in 20 oder 30 Jahren 570 Millionen oder 600 Millionen Einwohner haben wird, allein ein afrikanisches Land. Und von daher muss der Westen meines Erachtens darauf achten und darauf pochten. Und das sagen ja meine Studenten, die wir haben an den internationalen Tagungen. Auf die Frage, was wollt ihr für eine Bevölkerungsstruktur, sagen alle unisono, nicht die, die wir jetzt haben. Wo niemand einen Platz oder wenige einen Platz in der Gesellschaft finden. Wir wollen die, die ihr habt. Und das ist meine große Hoffnung, dass die beruhigten Demografien, wie wir sie leben, und wir stolz sein können auf diese beruhigte Demografie, bei allen Herausforderungen und Zumutungen, auch ein Vorbild für die Weltbevölkerung schon Großteil ist und auch sein wird, dass sie so werden wollen wie wir. Schauen Sie mal China mit der Politik der Ein-Kind-Familie, mit dem Befehl, nur noch ein Kind zu haben, hat er das vor Jahren schon versucht, mit Zwang einzuleiten, was wir für eine Bevölkerungsstruktur haben. Gut, ich schließe mit Pirandello. Das ist ein italienischer Nobelpreisträger, der hat ein Stück geschrieben, 6 Personen suchen einen Autor. Der hat Schauspieler auf die Bühne geschickt und die haben verzweifelt gerufen, wo ist das Skript, wo ist der Part, den ich hier spielen und lesen kann? Bei der ganzen Altersdiskussion, glaube ich, ist es etwa diese Situation. Wir leben in einer Weltpremiere. Was wir haben, gab es nie. Jetzt haben wir ein erregtes Hin und Her auf der Bühne von den Renten über Alzheimer bis zu den weniger Kindern, ob das gut ist, schlecht ist, ob das einen Sinn hat oder keinen Sinn hat. Und ich bin eine der Stimmen, der jetzt das alles aus einem etwas anderen, mit einer anderen Perspektive versucht hat zu zeigen. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen auch ein bisschen Kost geben konnte für die langen, schlaflosen Nächte, die wir manchmal als ältere Herrschaften auch haben. Ich freue mich immer darüber, wenn ich ein gutes Problem habe, um darüber nachzudenken. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Köp, und Ihnen für Ihre Nachsicht und Ihre Geduld.
Ja, lieber Herr Professor Groß, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren und faszinierenden Vortrag. Wunderbar habe ich ihn gefunden, weil man merkt, hier spricht ein engagierter Mensch, nicht nur einer, der da ziemlich unbeteiligt eine Theorie vorträgt. Faszinierend habe ich gefunden, weil Sie uns eben gezeigt haben, was es heißt, dieser alte Spruch, eben nicht die Dinge sind es, die uns beunruhigen und ängstigen, sondern die Meinung, die wir über die Dinge haben, und mit welcher Fantasie und Kreativität sie die Meinungen, die es zum Alter und zum Altwerden gibt, einfach umgedreht oder umgestülpt oder eine andere Perspektive gezeigt haben. Ich darf noch einmal ganz kurz erinnern, der Einstieg, warum das Alter ein Glücksfall ist, das waren diese 3 nie. Nie gab es so viele Leute, die so gut alt werden konnten wie in unserer Gesellschaft. Nie konnten so viele Generationen friedlich zusammenleben. Und nie waren so viele Kinder Wunschkinder. Und das erhöht nicht nur die Erbschaftsquote, sondern auch die Zuneigungsquote. Ja, das ist auch sehr ausdrücklich und ausführlich in diesem Buch beschrieben, was das bedeutet. Dann aber eben, dass wir uns heute sehr schwer tun, dieses dreifache Geschenk anzunehmen. Eben eher hat man Angst davor oder jammert darüber oder beschwört die Horrorszenarien. Dann ganz wichtig, diese Punkte, die der österreichische Kollege Ammann, der auch Soziologe ist und das Buch über die großen Alterslügen geschrieben hat, dass auch die einfach zur Sprache kommen, dass es nicht so ist, dass die Jungen für die Alten zahlen, sondern dass man das viel differenzierter anschauen muss. Auch eben so provokante Aussagen, wir sterben aus. Na und? Was ist dabei? Dann dieser ganz wichtige Punkt, jede Art von Zwangspensionierung gehört abgeschafft. Das ist ein Anachronismus sondergleichen, der allen schadet. Also denen, die in die Zwangspension geschickt werden, den Unternehmen und eben der Gesellschaft, dem Verhältnis zwischen den Jungen und den Alten. Dann die vielen Beispiele, die Sie gebracht haben, wie notwendig es wäre, Angebot und Nachfrage anzupassen, eben dass man als 70- oder 80-Jähriger nicht von einem 30-Jährigen beraten werden will, dass hier ganz viel Potenzial wäre, dass es möglich wäre, Pensionszeiten vorzuziehen als Prävention gegen Burnout, lieber früher einmal ein Jahr nichts tun und dann wieder arbeiten können und gerne ein Jahr länger arbeiten. Und dann dieser nachdenkliche dritte Teil, nachlassen, loslassen, Verlust, dass man das einfach auch anders sehen kann, eben anders bezeichnen, dass das ein Abklingen sein kann, ein Befreien von etwas, was auch eine Last ist, was Druck erzeugt. Ebenso die Umdeutung von Alzheimer, eben dass das nicht nur etwas Dämonisches ist, etwas, eine teuflische Krankheit, sondern dass man im Vergessen auch einen ganz anderen Sinn erkennen kann. Ja, ich denke, dass hier einiges ist, was zur Diskussion oder zur Nachfragen oder zur Kritik anregt. Vielleicht war auch einiges Provozierendes dabei, wo Sie Professor Groß gerne widersprechen möchten. Es besteht jetzt die Möglichkeit, wie immer, zum Gespräch, zu Fragen, zu Stellungnahmen zu dem, was Sie gehört haben.
Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Groß. Wir haben hier ein älteres Publikum und mich würde sehr interessieren, ob Sie diesen Vortrag, diese Themen auch jungen Menschen, ob Sie diese Vorträge auch bei jungen Menschen halten?
Ich halte ja viele Ansprachen und Vorträge, sogar Predigten zu diesem Buch. Und wenn ich jetzt die Predigt erwähne, wie in der Frau-Münster-Kirche in Zürich zum Beispiel, sind es natürlich nicht nur alte Leute. Wenn ich dieses Buch schon konzipiert habe, als ich noch tätig war an der Universität St. Gallen, dann waren das natürlich auch junge Leute, die zum Teil höchst verblüfft waren über diese Sicht. Ich muss dazu sagen, das Altersthema interessiert vorrangig die Alten selber, die Jungen eigentlich wenig. Also selbst meine Kinder haben da nicht vertieft jetzt mein Buch über Glücksfallalter gelesen. Aber ich habe meinen Überlegungen insofern nicht getraut, als ich ja selber eben das Buch geschrieben habe mit, sagen wir, 72, 73 Jahren. Darum habe ich diese Journalistin, eine 40-jährige Frau, Karin Facetti, mit 3 Kindern zugezogen, ob sie die Kapitel gegenliest und aus ihrer Sicht erstens der Frau, zweitens 30 Jahre jünger als ich, dem zustimmen kann oder Widerspruch einlegt. Und so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Also geerdet gewissermaßen an den Augen von jemandem, der das lesen und kommentieren musste. Und ich betone noch einmal, dass viele der Jungen, weiß Gott, schauen Sie, ein schönes Beispiel. Wenn bei uns gesagt wird, die gesamte Altersversicherung, die Pensionskassen und all das Zeug sollten privatisiert werden und sobald jemand erwerbstätig ist, sollte er sich Gedanken machen darüber, wie er, wenn er in 40 Jahren nicht mehr erwerbstätig ist, entsprechend Geld erhält von irgendwelchen Institutionen. Da habe ich immer gesagt, die Jungen haben Gescheiteres zu tun, als über ihre Alterssicherung nachzudenken. Das ist sehr gut, dass es Institutionen gibt, die das auch für die Jungen übernehmen. Ein bisschen so ist es auch, was das Interesse an diesem Thema betrifft. Und die Generationenkonflikte sind ja minim. Sie werden immer kleiner. Also nach den Untersuchungen bei uns interessiert es die jungen Leute nicht nur, sondern sie halten da auch nichts davon, dass sie arme Milchkühe seien, die dafür die Alten blechen müssen und so. Gut, das hängt wieder zusammen mit der enormen Zuneigung, die sie allen ihren Kindern auch geben. Die letzte Zuflucht für die Kinder sind heute natürlich die Eltern, das war bei uns nicht so, ne?
Ist natürlich so, dass der offen war wie alle anderen, aber ich habe oft natürlich gehört, das ist nichts für mich, ich bin ja nicht so alt. Oder? Oder natürlich auch, dass die Schülerinnen, die sonst oft kommen zu den Vorträgen, die sind natürlich beim heutigen Thema auch ausgeblieben, weil sie sagen, das geht mich nichts an. Also man schiebt das Thema.
Ja, das ist aber sehr gut die Frage, ich werde mir das überlegen. Ja. Wie man ein Buch schreiben könnte. Herr Köp, es gibt ein Buch, das hat ein 35-jähriger Journalist geschrieben. Ich kann darüber nur lächeln. Anleitung zum Altwerden. Genau. Der Irle. Ja. oder?
Also das würde ich auch nicht lesen. Drum war es mir schon wichtig, eben. Na, ich finde es immer eben, wenn heute wirklich eben 30- oder 40-Jährige oder auch zum Teil 50-Jährige über das Alter oder über das Fitsein im Alter schreiben, also denke ich auch, oder irgendwelche Produkte anpreisen, Nahrungsergänzungsmittel, wie man da damit gesund bleibt, ja, mit 30 Jahren hat man davon noch wenig Ahnung. Ja, bitte.
Ja, ich bin jetzt einfach mal mutig. Es ist so, ich bin eine Lebendige und ich bin 66 gewesen, jetzt bin ich 68 und habe gesagt, ich setze eine Anzeige auf und ich bin eine Top-Verkäuferin und das weiß ich. Und ich habe dann eine Anstellung gekriegt, ich lebe auch in der Schweiz, von einem Unternehmen, also die haben 39 Filialen. Und die haben mich dann vorne an, genau wie Sie sagen, an Empfang hingetan. Da gehörte ich auch hin. Ich wusste, das ist meine Stärke. Ich konnte leider nicht so viele Stunden stehen auf den Messen, aber ich bin weiter am Suchen. Ich war jetzt auch in Bregenz wieder auf der Gummio-Messe im Herbst und ich merke meine Lebendigkeit, meine Freude. Und ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Ich fühle mich überhaupt nicht alt, weil ich mich pflege. Ich esse gut, ich mache viel Sport, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Also mir geht's gut im Alter. Ich bin aber auch traurig. Ich bin therapiert, ich habe eine Gesprächstherapie, auch eine Klinikaufenthalt, ich hatte einen Burnout. Und ich bin alle froh über diese Zeiten, die ich haben durfte. Mhm. Aber über diese Zeit bin ich sehr dankbar, weil ich weiß sehr viel mittlerweile, ne? Und damit gehe ich um und ich bedanke mich sehr herzlich, ich habe wieder was dazugelernt.
Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Wortmeldung. Es ist schwierig, es ist nicht einfach, aber es ist unterdessen so, dass weil der Nachwuchs fehlt, das kann ich auch gerne noch sagen, das wissen die Betriebswirte und Volkswirtschaftler, weil unten der Kinder weniger werden, wird es auch an Nachwuchs mangeln. In viele Stellen, da behilft man sich jetzt mit der Zuwanderung. Ich weiß nicht genau, wie das in Österreich aussieht, aber auch hier wäre mal ein interessantes Zusammengehen von rechts und von links, rechts gegen Zuwanderung und links für Leute länger in der Arbeit halten, oder? Ob man da ein Thema finden könnte, wo man zusammengehen könnte, oder? Weil ich meine, dass das Wachstum, kann ich das noch sagen, Herr Köpp, wenn man in die Höhe wächst, müssen Sie mal überlegen, das Beispiel, Sie haben 40 Leute, die werden 40 Jahre alt, die haben Sie hier. Und Sie haben 20 Leute, die werden 80 Jahre alt. Und jetzt haben Sie Aufgaben und fragen sich, ob Sie lieber diese Aufgaben den 40 Leuten, die 40 Jahre alt werden, übergeben oder den 20 Leuten, die 80 Jahre übergeben. Weil natürlich über das 40. Lebensjahr, was die Durchschnittslebenserwartung war vor 150 Jahren, hinauswachsen, schafft auch ein unglaubliches Maß an personaler Reife, Sachverstand und Erfahrung. Und jetzt wird das oben einfach nicht genutzt. Das sind Kapazitätsreserven, wie die Frauen, die arbeiten wollen und nicht können. Im Übrigen auch wie die Arbeitslosen sind Kapazitätsreserven. Also jetzt rein funktional betrachtet. Und die älteren Herrschaften, die arbeiten wollen und ein hohes Maß an personaler Reife, Beständigkeit und so fort aufweisen können, die sollten das tun können. Ich nenne einen Bereich, wo das absolut zwingend wäre. Die gesamten Ordnungs- und Sicherungs- und Kontrollfunktionen in unserer Gesellschaft müssten von älteren Herrschaften übernommen werden. Da nehmen die Jungen den Alten den Arbeitsplatz weg. Ich verstehe nicht, von der Securitate bis zu den Ordnungsdiensten in großen Arenen, bei Fußballspielen und bis zu den Kontrollfunktionen in den Betrieben, dass das nicht ältere Leute machen. Dass das junge Leute machen. Ich bin letztens wieder mit dem Zug gefahren, sehe diese Zugsreparaturtrupps, oder sehen Sie auch, mit ihren orangen Westen. Die stehen alle da, wenn der Zug vorbeifährt. Da gibt es einen mit einem riesigen Handy, wann kommt der Zug, und der andere hat ein Horn und bläst, wenn der Zug kommt, oder? Das sind junge Leute. Die nehmen den alten, erfahrenen Leuten den Arbeitsplatz weg, weil die viel Gescheiteres zu tun haben, als ins Horn blasen und hören, ob ein Zug kommt. Das meine ich, oder? Darum kehren Sie das einfach um. Statt dass die Alten den Jungen den Arbeitsplatz wegnehmen, sagen sie einfach mal, jetzt geh mal mit offenen Augen einen Tag lang durch Feldkirch und frage dich, wo nehmen die Jungen den Alten den Arbeitsplatz weg? Wo viel gescheiter, ältere, erfahrene Leute das tun würden. Ordnungsdienst, Polizei, Securitas, schon wenn ich die von hinten sehe, wenn ich jung wäre, oder? Mit den straffen Schenkeln und hier zwei Knüttel und irgend so, und, oder? Auf der Drogenfahndung. Oder im Zug nachts. Das kann nicht gut gehen. Da sind die Spiegel, oder? Sofort so hoch zwischen den Gruppen. Ne? Aber wenn da einer kommt mit Rauschebart und dem auf die Schulter klopft und sagt, komm, rupf dir mal ein bisschen zusammen, komm. Es ist wie bei den Kondukteuren. Es gibt leider keine Untersuchungen, wo es mehr Probleme gibt mit jungen Kondukteuren oder mit alten Kondukteuren. Und schauen Sie, die großen Sicherheitsfirmen auf dieser Welt, das sind die, all die TÜV-Firmen, die Kontrollfirmen, die Siegelfirmen, oder? Alle die Bewertungen, Rankings, Testimonials, Audits und so fort machen. Das ist in der Schweiz die SGS, Société Générale de Surveillance. Schon der Name sagt aus, was die machen. Nur solche Sicherungsfunktionen. 80.000 Mitarbeiter. Und die G4S, eine amerikanische Firma oder eine holländische, bin mir nicht sicher, die hat 400.000 Mitarbeiter im Kontrollbereich, weltweit. Ich meine, diese Funktionen nehmen zu, rasend. Und das können nicht junge Leute machen. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ne?
In dem Bereich gibt es ja ganz viele unverständliche Sachen, dass nichts gemacht wird, und man kann immer nur hoffen, dass in den nächsten Jahren wirklich hier ein Umdenken passiert. Also zum Beispiel eben sowas Verblüffendes. Es wird immer gesagt, die alten Menschen haben zum Beispiel bei den Computern keine Erfahrung mehr, da braucht es die Jungen. Aber in der Zwischenzeit habe ich gehört, es braucht die Alten, weil die Jungen die alten Programmiersprachen gar nicht mehr können. Da braucht es eben auch selbst in dieser Branche, wo man glaubt, die sei ganz schnelllebig, wäre viel Erfahrungspotenzial.
Gut, es fehlt natürlich, gerade im Internetbereich, ich hatte auch Mühe, das, nachdem ich mein Sekretariat nicht mehr hatte, all das selber zu machen. Ich kann das Minimum, oder? Mailen und googeln, sagen wir es mal so. Ne? Jetzt habe ich schon vor 10 Jahren habe ich verkündet, auch vor Unternehmern, dass wenn meine Freunde, Kolleginnen und Kollegen, die Schreibmaschinen schreiben können, direkt mit der Schreibmaschine mailen könnten oder in den Google hinein könnten. Zum Beispiel, wenn Sie Schubert, zweitletzte Sonate, habe ich gerade gehört von Afanassiev, wenn Sie das mit Richter vergleichen wollen, eingeben Schubert, zweitletzte 659, Andantino, Richter, Sviatoslav Richter, gespielt von ihm. Dann geben Sie auf die Schreibmaschine ein, drücken den Knopf und dann haben Sie ihn auf YouTube. Sehen Sie ihn spielen, oder? Auf dem Bildschirm. Das sind gewaltige, wunderbare Möglichkeiten. Und jetzt hat eine amerikanische Firma, wir können es ausdrucken am Internet wieder, hat jetzt ein Display entwickelt, was Sie auf die Schreibmaschine stecken können. Jetzt können Sie da direkt in den Bildschirm schreiben auf der Schreibmaschine und haben oben den Bildschirm. Weil die älteren Leute auf dieser riesigen Tastatur, wo die Hälfte der Tasten überflüssig ist für sie, sie nicht wissen, was man damit anfangen soll, oder? Dieses Problem endlich auf diese einfache Art und Weise gelöst wird. Also auch um den Internetzugang der älteren Leute zu verbessern, weil das großartige Möglichkeiten meines Erachtens bietet. Aber Herr Köp hat recht, jetzt kommen natürlich die 68er in die Jahre. Die können alle Internet. Also jungen Leute wie Sie, oder? Das ist überhaupt kein Problem. Nein, die haben das alle in der Also jetzt kommt eine Generation, die hat das Display nicht mehr unbedingt nötig, sondern die kann das schon. Und von daher sind natürlich all diese Funktionen, wo man den Computer und das Internet zu brauchen hat, sind für die älteren Leute in wenigen Jahren kein Problem mehr, wenn ich es recht sehe. Aber interessieren Sie sich mal. Mit der Schreibmaschine, gehen Sie mal in irgendein Internetcafé und reden Sie mit dem Mann oder in den Apple Shop und sagen Sie, ich möchte gern mit meiner Schreibmaschine, möchte gern meine Freundin anmailen. Dann schaut er Sie groß an, dann sagen Sie, wissen Sie das nicht? Und wenn Sie genau wissen wollen, die Adresse, Und jetzt in 10 Seiten können Sie ausdrucken im Internet über dieses Gerät. Dann können Sie mich anmailen, peter.gross@unisg.ch. Ist auch hier im Buch hinten drauf.
Ja, gibt es weitere Fragen, kritische Anmerkungen, Zustimmung zu dem, was Sie gehört haben?
Also wenn mein Enkelkind, das muss jetzt Geige lernen. Das ist irgendwie Trumpf bei den Müttern, Violine. Ne? Und jetzt spielt sie sie ganz einfache Stückli. Wenn Sie dieses Stückli eingeben, im Google, YouTube, oder wo, ja, dann haben Sie, ich sage mal, 10 bis 15 Kleinkinder und Mädchen, die genau dieses Stückli auf Video spielen. Das ist natürlich super anregend, oder, für die Kleinen. Auch wenn die Kleinen zu uns kommen, dann wissen sie schon bei mir, können sie jetzt da mal mit dem iPad die Spiele herunterladen. Das finden die ganz super. Aber am liebsten schauen sie Charlie Chaplin und Loriot. Der Hund, der sprechen kann. Sofort immer wird das aufgeschaltet. Ja, aber das sind super Möglichkeiten. Sag ich, Bello, kommt Bello, dann kommen alle, sitzen bei mir und ich tippe ihn an, den Bello, und dann sehen Sie diese köstliche Szene von diesem Journalisten, der im Fernsehstudio sitzt und behauptet, sein Hund könne reden. Übrigens hat meine Frau, nachdem sie im Spital war und ich hier einen iPad gebracht habe, weil man dann vom Spital aus, vom Krankenbett aus alles machen kann, E-Mail versenden, Fernsehen schauen, YouTube und so fort. Da hat sie, hat meine Tochter gesagt, enorm an Achtung bei den Enkelkindern gewonnen, weil die Oma jetzt einen iPad hat.
Sie können vieles von dem, was Sie heute gehört haben, vertiefen, wenn Sie das in Ruhe lesen wollen, Glücksfall Alter. Das besteht aus 15 Kapiteln. Ich lese Ihnen kurz einmal die Überschriften vor. Premierenangst, Alzheimers Segen, Fragezeichen, Viagra oder was man vom Papst lernen kann, mehr Liebe für weniger Kinder, Oma trägt Prada oder auch gar nichts, Hungerrentner und Sinn, Hunger, Arbeiten bis 100, Lasten der Alten und der Jungen, Wohngemeinschaftsträume, geordneter Rückzug, demografische Abrüstung, Freund Hein, Sterbehilfe, gewonnene Zeit für Paare, für alle, halbfertiges Drehbuch und den Schluss bildet ein Kapitel, das Drehbuch des Alters neu schreiben, 15 Thesen dazu. Die Buchhandlung Bröll bietet dieses Buch draußen an. Sie können den heutigen Vortrag auch in wenigen Tagen auf der Homepage der Arbeiterkammer anschauen, sowie alle vorhergehenden Vorträge. Es gab ja vor einem Jahr, wenn Sie sich vielleicht erinnern, war Leopold Stieger hier, der hatte ein ähnliches Thema und vertritt auch eine ähnliche Stoßrichtung wie Peter Gross das vertritt. Also auch das noch einmal im Nachhinein zur Vertiefung. Es gibt dieses Buch auch bei uns in der Bibliothek der Arbeiterkammer. Ja, auch der ORF hat den Vortrag mitgeschnitten und es wird einmal in der Fokussendung zu hören sein. Peter Gross signiert auch die Bücher gerne, wenn Sie diese Erinnerung mitnehmen wollen. Gut, das denke ich waren jetzt die wichtigsten Hinweise. Ich möchte mich bedanken zum Schluss bei allen, die diese Veranstaltung wieder ermöglicht haben. Das ist Gabi Peach-Veit, die die Kartenreservierungen jeweils übernimmt. Wir freuen uns, wenn Sie sich anmelden und abmelden, einfach, dass wir einen Überblick haben, wie viele jeweils kommen. Die Kamerafrauen heute waren Christine Brammer und Martina Podgornik. Die Regie geführt hat Moritz Wetzig und unser Tonmeister war Marius Kekais. Der nächste Vortrag ist heute in einer Woche. Da spricht Professor Reinhard Haller über das Thema Sucht, Glück und Unglück der Sucht. Dieser Vortrag wird dann auch vom SWR aufgezeichnet für die Fernsehreihe Teleakademie. durch die Freundlichkeit und das Engagement von Bettina Krepper von der Öffentlichkeitsabteilung haben wir auch schon die neuen Kärtchen für die Vorträge, die dann im März und im April stattfinden, damit Sie das zumindest einmal vormerken können, ganz langfristig. Ich denke, es sind wieder ganz tolle Vortragende und ganz tolle Themen wie Wilhelm Schmidt zum Thema Glück oder Professor Joachim Bauer zum Thema Burnout, Psychopharmaka statt guter Arbeitsbedingungen oder Luise Redemann, die bekannte Traumatherapeutin, die über Mitgefühl und Achtsamkeit spricht, Hannes Seemann zum Thema Psychosomatik, Freundschaft mit dem eigenen Körper schließen und Wolfram Kölling über das wenig beachtete Thema der Scham, zu viel oder zu wenig Scham. Diese Titel sind hier vermerkt, das können Sie gerne als Erinnerung mitnehmen. Jetzt bedanke ich mich noch einmal bei Ihnen, lieber Peter Gross, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für diesen engagierten, temperamentvollen Vortrag. Danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen. Wiedersehen.